BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Bücherratsch heute Vormittag. Mein Gast ist Dr. Elisabeth Sandmann. Sie ist Verlegerin und beschäftigt sich seit Langem mit den Biografien von außergewöhnlichen Frauen. Vor einigen Jahren hat sie auch das Sachbuch Der gestohlene Klimt veröffentlicht, der sich mit dem spektakulären Restitutionsfall, was Restitution ist, darüber reden wir in dieser nächsten Stunde auch gleich, beschäftigt hat. Und jetzt hat sie ihren ersten eigenen Roman vorgelegt. Der Slogan für ihren Verlag ist »Schöne Bücher für kluge Frauen«. Es geht um Malweiber in ihrem Verlag. Es geht um Frauen in den 20er Jahren. Es geht Frauen, die auf eigenen Beinen und Füßen stehen. Es geht Frauen, die erstmals mit Autos fahren. Es geht aber auch um Frauen, die den Krieg überstehen müssen. Und das sind Bücher, die aktueller sind denn je. So hat sie auch teilweise ihr Verlagsprogramm geändert, um dieser aktuellen Situation gerecht zu werden. Also viele Themen, über die wir reden können. Dr. Elisabeth Sandmann bei mir zu Gast. Wir sprechen über ihren Roman, über ihr Romandebüt, das nächste Woche herauskommt, Porträt auf grüner Wandfarbe, und viel über schöne Bücher. Ich freue mich auf den Ratsch. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen und habe die Ehre, sage ich zu Dr. Elisabeth Sandmann, mein Gast heute in unserem Bücherrat. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich da sein darf.
Und wir haben Ihr Erstlingswerk, ist lustig, wenn man das zu einer Verlegerin sagen darf, vor uns liegen. Elisabeth Sandmann, Porträt auf grüner Wandfarbe. Und das finde ich schon sehr spannend, Ihr Romandebüt. Sie haben ja schon Sachbücher geschrieben, dass eine Verlegerin die Seiten wechselt und selbst einen Roman schreibt. Was ich auch sehr mutig finde, weil man sich ja auch der Kritik aussetzen muss von den Kollegen und sagen, jetzt schreibt sie auf einmal selber.
Ja, da bin ich natürlich auch aufgeregt, wie das sein wird. Das Buch kommt nächste Woche raus. Aber es ist auch eine sehr schöne Erfahrung, die Seiten zu wechseln, und man bekommt ein bisschen mehr Erfahrung und auch Demut gegenüber dem, was Autoren und Autorinnen selbst auszuhalten haben oder zu erwarten haben oder an Spannung zu erleben werden.
Als Verlegerin sucht man ja Autoren, Autorinnen, Themen, es wird dann herangetragen. Wann ist der Moment, Sie machen das ja schon seit vielen Jahren, dass Sie Bücher herausgeben, aber wann war der Moment, wo Sie sich gesagt haben, ich würde so gern auch selber was schreiben, inspiriert durch Bücher, die Sie herausgegeben haben, durch Ihr Leben? Oder ist es dann schon immer, ich bin ja keine Autorin, ist es dann schon immer in einem drin, dass man sagt, da ist ein Buch in mir, das möchte ich jetzt mal schreiben? Es ist ja etwas Fiktives, wo natürlich vieles einfließt in einem Roman, was Sie erlebt haben oder was historische Grundlagen hat. Wo war der Moment, wo Sie Lust gehabt haben, wir haben ja nicht so viel Freizeit als Verlegerin, selbst loszulegen?
Ich glaube, es war für mich selber eine sehr große Überraschung, denn eigentlich wollte ich gerne ein Sachbuch schreiben über eine Frau, die mich interessiert hat, und wollte da auch stark recherchieren. Und diese Recherche hat aber dann, das hat sich irgendwie hingezögert, und dann habe ich gedacht, gut, das wird also vielleicht nichts mit dem Sachbuch. Und dann ist mir tatsächlich eine Figur begegnet. Also ich hatte die Idee einer Figur, das ist die Figur der Ella, die im oberbayerischen Bad Tölz aufwächst. Und anhand dieser Figur hat sich dann dieser Roman eigentlich entwickelt. Also ich muss wirklich sagen, es war nicht geplant, es war eine große Überraschung. Und zunächst habe ich auch gedacht, ich weiß gar nicht, was daraus wird, jetzt fange ich einfach mal an.
Also war es erst so wie eine Fingerübung, dass Sie sich mal auf ein ganz anderes Gebiet gewagt haben, weg vom Sachbuch, und angefangen haben, sich dem Belletristischen, also einem Roman zu widmen?
Ja, und dann habe ich angefangen zu schreiben und hatte so eine Phase, die gut war, also in der ich einfach sehr schnell relativ viel schreiben konnte. Das ist ja unterschiedlich, man erlebt da alle möglichen Phasen natürlich in dieser Zeit, aber so, dass diese Figur und die Geschichte, in die sie eingebettet war, relativ schnell auch an Substanz gewonnen hat. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich eigentlich gar nicht mehr aufhören wollte. Musste ich natürlich, weil ich musste ja auch noch arbeiten.
Dann ging es Ihnen beim Schreiben so wie mir als Leserin. Also ich habe heute Nacht einfach so lange gelesen, bis es zu Ende war, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Also es ist spannend, es ist sehr historisch, es sind interessante Biografien, aber es ist alles so ineinander verwoben. Es ist ja ein Generationenroman, es ist so ineinander verwoben, dass man sehr aufpassen muss. Und nach über 500 Seiten hat man teilweise das Gefühl, man gehört zu den Figuren oder die Figuren gehören zu einem selber, als ob man zu diesen Familienstrukturen gehören würde. Und das Schöne ist eigentlich, so ist das Leben. Es ist viel miteinander verbunden, es sind viele Schicksalsschläge und das Leben fließt so weiter. Also es sind sehr sympathische Figuren, die bei ihnen auftauchen, die aber auch viele Schicksalsschläge erleiden. Also es ist ein faszinierendes Buch. Und weil Sie gerade sagen, Sie waren am Anfang gleich drin, sind Sie dann chronologisch vorgegangen, weil Sie spielen ja auch mit den Zeiten. Die Figur, die Erzählfigur, die spielt ja mehr oder weniger in der Jetztzeit.
Genau, es gibt im Grunde eine Figur, die, also wir sind da im Jahr 1992, da beginnt der Roman, und das Charmante an diesem Jahr 1992 ist, dass die Mauer ist gefallen, aber es gibt noch kein Mobiltelefon, es gibt noch kein Internet, also das heißt, die Welt ist noch analog. Also, und diese Figur Gwen, eine Engländerin, begibt sich ausgelöst durch ihre Tante Lily auf die Spurensuche nach der Geschichte ihrer Familie. Und denn zu ihrem eigenen Erstaunen muss sie feststellen, dass sie eigentlich relativ wenig darüber weiß. Und wir im Roman selbst gibt es dann immer wieder einzelne Kapitel, die hineinführen in eine ganz andere und viel frühere Welt. Und diese Welt beginnt im Jahr 1911, als Ella Blau, von der ich schon erzählt habe, aus Bad Tölz auftaucht.
Ich habe jetzt gerade gesagt, Jetztzeit. Für mich ist 1992 Jetztzeit. Da merkt man, wie schnell 30 Jahre vergehen. Die Ella ist ein roter Faden, aber auch die Gwen. Und man muss wirklich an dem, das ist deshalb auch eine wunderbare Urlaubslektüre, wenn man Zeit hat, man muss schon drinbleiben in der Geschichte. Wenn man das Buch weglegt, muss man sich schon wieder konzentrieren, dass man alle Figuren rausholen kann.
Ja, ich glaube, das stimmt. Also es ist ein relativ breites Figurenpersonal, aber ich hoffe auch, dass es meinen Leserinnen und Lesern so geht wie Ihnen jetzt, dass einem die Figuren
vertraut werden,
sympathisch sind und vertraut werden, und es sind starke Frauen, aber es sind auch sympathische Männer, und die alle viel erlebt haben und nicht über alles, was sie erlebt haben, gerne sprechen wollen.
Wie es bei vielen Familien ist, und dann kann man wirklich nur immer appellieren, fragt noch eure Eltern und Großeltern über Familiengeschichten aus, wo auch viele Geheimnisse auftauchen oder auch nie erklärt werden, aber die meisten Biografien sind ja spannend, was so die Generationen vor uns erlebt haben. Und wenn man noch jemand hat, der erzählen kann, ist es ja auch ein Schatz. Und so ist es ja auch in dieser Familie, wo auf einmal die älteren Damen teilweise Sachen, wesentliche Sachen erzählen, wie eine Tante, und die wesentlichen verschweigen. Es gibt so Familiengeheimnisse, aber das gibt es ja eigentlich in jeder Familie. Und das macht so spannend. Man spürt die ganze Zeit, da ist noch was. Das spürt ja auch die Gwen, die Hauptfigur.
Ja, also das gibt es wahrscheinlich tatsächlich in jeder Familie, dass bestimmte Dinge nicht erzählt werden, oder sie werden nur in Andeutungen, sie werden einfach nur angedeutet. Und man spürt aber sehr genau, dass da etwas ist, was nicht stimmen kann. Und bei Gwen, sie hat das große Glück, dass sie auf die Aufzeichnungen trifft von Ella. Und diese Aufzeichnungen führen eben zurück in dieses Jahr 1911. Und so kann sie eigentlich bis ins Jahr 1938 nachvollziehen, was in ihrer Familie zum Teil passiert ist. Aber auch Ella verschweigt eben Dinge. Und das ist das, hoffe ich, Spannende an dem Roman, dass man dem Verschweigen auf die Spur kommen muss, und am Ende löst sich das natürlich auf.
Zwei Weltkriege sind ja während des Romans, und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, sagen ja auch Historiker, das war schon die Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg, und drum werden unsere Protagonisten ja verstreut in alle möglichen Länder. Und es gibt viele Schauplätze in Ihrem Roman. Gerade eben haben wir gesagt, mit Bad Tölz hat es zu tun, teilweise auch mit München, aber auch mit Schloss Elmau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, Frankfurt, Pommern, London. Wie ist die Landkarte gewesen von Ihrem Roman?
Also die Landkarte hat sich tatsächlich ein bisschen orientiert an dem, was ich selber kenne. In diesen Ländern oder in diesen Städten habe ich selbst gelebt. Und bis auf Pommern, das heutige Polen, das habe ich besucht mit meinem Mann, dessen Familiengeschichte dort verwurzelt ist. Die Familie ist aus Pommern und aus Westpreußen vertrieben worden und dadurch kannte ich diese Familiengeschichte. Und aber die Städte wie Bad Tölz, München, Frankfurt, Berlin kenne ich aus eigenem Erleben und in London und Oxford habe ich auch gelebt oder studiert. Und das war für mich sehr wichtig, weil ich glaube, also ich hätte es zumindest nicht gekonnt, darüber authentisch zu schreiben. Für mich war das sehr wichtig, zu wissen, wie sich so eine Stadt anfühlt, wie die Atmosphäre ist, welche Cafés es dort gibt und wie die Straßen heißen oder wo man den besten Cappuccino trinken kann. Das fließt hoffentlich auch mit ein.
Aber Sie waren auch sehr präzise in Ihrer Recherche. Es gibt ja sehr viel Zeitsprünge. Wir wandern ja mit den Figuren in den verschiedenen Epochen, gehen zu Erinnerungen, zu Tagebuchaufzeichnungen, zu den Briefen, um diese Figuren zu erfassen, die aber sehr präsent sind, weil die Figuren sehr präzise beschrieben sind. Und diese Umgebung, da muss man, glaube ich, als Autorin sehr achtsam sein, dass es auch stimmt. Dass die Art, wie man sich bewegt hat, also fortbewegt hat, welche Fortbewegungsmittel gab, wie man sich gekleidet hat. Ganz wichtig ist für die Ella zum Beispiel, dass sie keine Schuhe hat, was früher auf dem Land üblich war, dass arme Leute einfach keine Schuhe haben, dass die armen Kinder bei Wind und Wetter barfuß oder später mit irgendwelchen Holzpantinen in die Schule recht weit zu gehen hatten.
Ja, also das ist etwas, was mich auch beruflich seit langem interessiert, die Frage, wie es Frauen gelungen ist, aus bestimmten sozialen Verhältnissen auszubrechen und hineinzukommen, zum Beispiel in Bildung oder in Unabhängigkeit oder in Berufe, in bestimmte Berufe. Und gerade bei den Frauen, bei den Männern natürlich auch, aber in einem geringeren Maße, aber bei den Frauen spielt die Kleidung eine entscheidende Rolle. Und früher war es ja so, also daran erinnern wir uns ja auch noch, bevor es im Grunde Kleidung gab, die jeden Monat, so wie heute, in den Läden neu angeboten wurde. Früher war das ja so, dass Kleidung einfach fast ein Luxusgegenstand war und für bestimmte Frauen unerreichbar, eine bestimmte Art von Kleidung zu haben.
Also hat er Alltagsgewand gegeben und ein Festtagsgewand und bei Schürzen. Und bei Schuhen hat man dann gespart. Und das war der große Luxus für Ella.
Ja, und die Ella wünscht sich ein paar Lederschuhe. Die sieht sie bei ihrer Freundin Franzi und solche Schuhe möchte sie auch gerne. Und ich werde natürlich nicht verraten, wie sie die bekommt, aber sie bekommt diese Schuhe und diese Schuhe stehen sinnbildlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, schafft sie damit mit den Schuhen den Weg in eine Unabhängigkeit und in das eigene Leben. Und für Frauen damals war Kleidung, natürlich hat man an der Kleidung sofort erkannt, aus welchem Milieu, aus welcher Schicht man kam und bestimmte Dinge waren unerreichbar oder es war schon der große Luxus, eine neue Feder am Hut, eine neue Stola, also irgendeine Kleinigkeit, die das Gewand, was Sie gerade gesagt haben, also vielleicht ein bisschen aufhübscht, ohne jetzt alles auszutauschen, weil es die Möglichkeiten dazu natürlich überhaupt nicht gab.
Oder einen kleinen Kragen oder irgendwas abzuändern.
Genau. Ja, genau.
Während meiner Lektüre habe ich mir auch das oft gedacht, wie leicht jetzt alle Menschen aller Altersklassen irgendwas anhaben, wo man nicht erkennen kann, woher es kommt, also ob man Geld hat oder ob man nicht Geld hat. Jeder kann sich mittlerweile kleiden und ob das jetzt gut ist oder nicht, Kleidung ist mittlerweile sehr erschwinglich und so kann man nicht ablesen, ob jemand aus welchem sozialen Umfeld jemand kommt, sondern der Anspruch, gepflegt durchs Leben zu gehen, was früher ganz kostbar war, dass die Kleidung nicht zerschlissen sein durfte, dass man Schuhe hat, dass man anständigen Mantel hat, sonst ist man stigmatisiert.
Und das, was Sie gerade gesagt haben, dass es gab so eine Gebrauchs- und Alltagskleidung und es gab die Sonntagskleidung. Aber bei den Damen, die ganz andere Möglichkeiten hatten, die hatten eine Vormittagskleidung, die hatten die Mittagskleidung, die hatten die Kleidung nachmittags zum Tee, die hatten die Vorabendkleidung und die hatten die Abendgarderobe. Und das war natürlich ausgestattet mit Pelzstolen, mit entsprechendem Schmuck, mit den Schuhen für diese einzelnen Gelegenheiten und ein ganz anderes Repertoire an Kleidung. Und das steht in einem krassen Gegensatz zu dem, was die Frauen nicht hatten, die aus ganz anderen Schichten kamen.
Oder die zum Beispiel Dienstmagden waren, ja, bei solchen Frauen, die sich das alles leisten konnten. Porträt auf grüner Wandfarbe. Was es mit dem Porträt auf sich hat, darüber reden wir noch gleich. Ratsch mal gleich. Dr. Elisabeth Sandmann bei mir zu Gast. Natürlich können wir nicht den ganzen Roman erzählen. Da geht es um weit 500 Seiten. Wussten Sie ungefähr, dass es so ein umfangreicher Generationenroman wird? Liegt man so einen Roman dann auf diese Länge an oder galoppieren einen die Figuren davon, weil so viel zu erzählen ist?
Genau, so war es. Also ich war selber überrascht und es war dann eigentlich noch viel mehr, weil ich das falsch abgespeichert habe und am Ende bin ich selber sehr erstaunt gewesen, wie umfangreich es geworden ist. Aber ich wollte noch mal zurück zu Ihrer Frage der Recherche. Mhm. Ich habe tatsächlich viel in alten Reiseführern gefunden und diese Reiseführer befanden sich in der Bibliothek meines Vaters. Der hat Bediger gesammelt und diese Bediger sind wunderbar, diese alten Bediger, weil man dort nachlesen kann, was die Straßenbahnfahrt gekostet hat vom Berliner Hauptbahnhof nach Charlottenburg oder welche Zugverbindungen es gab oder wo man in Ägypten sein Geld wechseln kann und welches Hotel zu empfehlen ist, für welchen Geldbeutel. Und all das steht im Bediger. Und diese Bediger waren so präzise, auch die Karten, die Städtebeschreibungen, natürlich auch die historischen Denkmäler, das findet man, glaube ich, nirgendwo so wunderbar beschrieben wie dort. Und wer einen Bediger zu Hause hat, soll ihn hüten.
Das sind diese berühmten kleinen roten Büchlein, dass die vornehmen Reisenden oder die sich für andere Länder interessiert hatten, gekauft haben und wie wir gerade gesagt haben, die jahrelang ihre Gültigkeit behalten haben, weil die Welt nicht so schnelllebig war, auch für Reisende, wie sie jetzt ist, dass sich ständig was ändert. Mhm. Und jetzt in unserer Informationsflut, sagen wir, in Ägypten schaut so aus, in Burma schaut so aus, aber da musste man sich richtig vorbereiten, weil man gar keine Vorstellung von diesen Welten hatten. Und sie haben sich dann in diesen Bediger versenkt, einer der Hauptfiguren, der Herr von der Leo von Stein.
Jakob von Stein.
Jakob von Stein. Der ist ja dann auch teilweise in Ägypten. Dann lernen wir auch viel über Ägypten und über die ägyptische Kunst. Da ist die Ella ja auch involviert. Es sind lauter Personen, die miteinander verwoben sind zwischen Bayern und der ganzen Welt.
Ja, also dieser Jakob von Stein, das ist ein Mäzen, kunstinteressierter Mann. Und Anfang des vorigen Jahrhunderts war die Ägyptologie fast so ein Modetrend, würde man sagen. Also wenn man das Geld hatte, dann reiste man nach Ägypten und nahm sogar an Ausgrabungen teil. Aber in jedem Fall gab es Gesellschaften, es gab sehr viele Vorträge. Man holte natürlich auch ägyptische Kunst nach Berlin ins Museum. Das ist das, was uns heute natürlich Kopfzerbrechen bereitet, dass auf welche Weise diese Kunst nach Deutschland gekommen ist und ob sie zurückgegeben werden soll. Aber damals war das ein großes Interesse, dem viele nachgingen in England und in Deutschland. Etwas später, also im Roman, wird ja dann dieses berühmte Grab von Tutanchamun gefunden. Und also das Fieber der Ausgrabungen, das ist sehr relevant und spürbar. Und Jakob von Stein ist eben ein begeisterter Ägyptologe.
Weil Sie selber gerade betont haben, die Männerfiguren sind so sympathisch. Da ist nicht dieses Schwarz-Weiß, die guten Frauen und die bösen Männer wie in manchen Romanen. Alle Figuren sind sympathisch, trotz ihrer Makel, trotz ihrer Fehler. Auch eine der Hauptfiguren, die Großmutter, die alle Geheimnisse birgt und auch verursacht teilweise, die ist auch trotz ihrer Fehler und ihrer kapriziösen Art auch sehr sympathisch. Das war Ihnen auch ein großes Anliegen, dass das nicht so ein Schubladendenken wird, die Guten und die Bösen, sondern dass einfach so diese Generationen erzählt wird und auch die starken Frauen ihre Höhen und Tiefen erleben und die Männer nicht die Bösewichte sind, sondern es wird einfach erzählt, so wie es dahin fließt von spannenden Biografien, die sich durch die politischen Umstände aber auch so ergeben.
Ja, also ich glaube, es gibt ja auch tolle Männer. Also es gibt super Frauen, aber es gibt eben auch tolle Männer. Und diese Männer, wenn es finde ich, interessante Männer sind, dann lassen sie etwas zu wie Emotionalität, Sensibilität, Empfindsamkeit. Und das, würde ich sagen, zeichnet alle Männer, die in diesem Roman vorkommen, aus. Aber natürlich machen sie auch ihre Fehler, sie treffen ihre Fehlentscheidungen und sie begeben sich auch hinein in das, was man Schuld nennt. Also es gibt auch wirklich ein großes Maß an Schuld, das abzutragen ist in diesem Roman. Und da spielen die Männer eine gleich große Rolle, würde ich sagen, wie die Frauen. Und Ilsa B. von Isolani, die schillerndste Figur im Roman und ein bisschen die Gegenspielerin von Ella, kommt aus einem ganz anderen, also der Name sagt es ja schon, aus aristokratischer Familie. Und die nimmt sich, was sie will, also sowohl was die Männer anbetrifft, die fährt, aber auch ihre Freiheit. Aber nur vermeintlich, denn auch sie ist gefangen in einer bestimmten Konvention. Mhm. Und mir war es wichtig, diese Figur entwickeln zu lassen. Also zunächst finden wir die vielleicht unsympathisch und egozentrisch. Und am Ende des Romans verändert sich das aber. Und ich glaube, dass die Leserin weiß nie mehr als die Protagonisten. Und die Protagonisten wissen eigentlich auch nie mehr als die Leserin. Also wir sind alle während des Lesens auf demselben Informationsstand, so dass man, dass es hoffentlich spannend bleibt bis zum Schluss.
Und die Autorin, wussten Sie es oder?
Ja, ich wusste es zum Teil auch nicht.
Haben die Figuren Ihnen gezeigt, wo es lang geht?
Ja, also ich glaube, ich wusste bis zu einem bestimmten Moment, wie ich die Fäden auslegen wollte. Aber dann gab es einen Moment, da war ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe, die alle wieder zusammenzubringen. Und am Ende ist mir das gelungen. Und da war ich sehr dankbar dafür, dass es so ein hoffentlich gutes Ende findet. Ja.
Wie kritisch waren Sie sich selbst gegenüber? Als Verlegerin müssen Sie ja bei allen Autoren sehr kritisch sein und sagen, das ist so gut geschrieben oder das gehört geändert oder da fehlt mir so manches. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da als Autorin in dem Zwiespalt waren, weil Sie als Verlegerin auf der anderen Seite normalerweise sind.
Also das ist natürlich schwer, weil ich habe sehr viel immer wieder überarbeitet, aber man ist irgendwann nicht mehr in der Distanz zu dem eigenen Text. Also manchmal musste ich den Text dann auch wirklich weglegen und dann 2 Wochen gar nicht, also weiterarbeiten zwar, aber das nicht mehr lesen, was ich vorher geschrieben hatte und nochmal lesen und dann, um festzustellen, was stimmt, was nicht stimmt, was vom Klang her gut ist oder nicht gut oder was auch zum Beispiel inhaltlich nochmal ausgearbeitet werden muss. Also, und dann ist es natürlich auch so ein umfangreiches Buch geworden. Auch da war es gar nicht so einfach, diese Nähe und Distanz gleichermaßen zu behalten und so ein Gefühl zu entwickeln für den eigenen Text. Ja.
Ist man da nicht manchmal geneigt, dass man es den Personen besser gehen lassen möchte, als es ihnen geht, weil man schon so nah dran ist?
Ja, also ich würde sagen, die Ella zum Beispiel, das war mir ja sehr wichtig, die Ella mit allem auszustatten, was eine Frau stark macht. Also das war ja diese große Faszination, die ich als solche empfunden habe, ich konnte die einfach anziehen, wie ich wollte. Sie geht ins Gästehaus Huber und dort lernt sie, wie man den Tisch deckt und wie man Gäste versorgt. Und das ist die Grundlage dafür, dass sie dann später zu Fräulein Schönlein kommt nach München, um Schreibmaschinen zu lernen. Und dadurch bekommt sie im Grunde so etwas wie Bildung. Und diese Bildung ist es, die für die Frauen so elementar wichtig war und bleibt und ist. Also das ist ja in anderen Teilen der Welt ist das das Thema. Und dass ich diese Frau so ausstatten konnte, war für mich eine enorme Freude. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe.
Ich auch nicht. Aber wir reden über die Ella, die in Bad Tölz, wie man schon gesagt hat, in armen Verhältnissen aufwächst und sich dann durch ihre Hilfe dann hocharbeiten kann. Ja, durch die Hilfe von vielen anderen Figuren, die in ihrem Roman auftauchen. Und das ist ja manchen gelungen, wenn man selbst an die eigene Biografie denkt, bei den Hörern oder jetzt bei mir, wie die Großmama sich dann versucht haben, ein bisschen hochzuarbeiten. Aber sie haben auch diesen Bereich, diesen ländlichen Bereich in Bad Tölz und Umgebung, und wir kommen ja noch nach Schloss Olmer, sehr schön geschildert. Also bei dieser eleganten Welt konnten sie ja im Baedeker schauen, wie die Herren und Damen gereist sind, welche Tropenhelme, Leinenanzüge oder Abendgarderobe sie hatten. Wie haben sie sich in diese ländliche Welt in Bad Tölz eingefunden?
Ja, also ich habe selbst 5 Jahre in der Nähe vom Kirchsee gelebt und kenne dadurch die Umgebung gut und habe aber auch durch die Bücher, die in meinem Verlag erschienen sind, durch die Landfrauen oder auch die Frauen im Ersten Weltkrieg oder diese Zwischenkriegsjahre, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis dafür entwickeln können, wie man damals gelebt hat. Mhm. Und die Sommerfrische spielt natürlich eine Rolle. Also dieses überhaupt, dass man aus der Stadt raus wollte, in die Berge hinein und das als Frau ja auch Anfang des Jahrhunderts noch wirklich sehr unbequem in dieser Garderobe, also in den üppigen Röcken und den nicht so bequemen Schuhen. Das verändert sich ja dann wahnsinnig nach dem Ersten Weltkrieg alles. Also es verändert sich ja die Garderobe, die Kleider werden bequemer, kürzer, es kommt Coco Chanel, die im Grunde plötzlich werden Knie sichtbar. Und also das geht ja irgendwie sehr schnell und damit verändert sich auch der Radius der Frauen. Aber zurück zu Bad Tölz, also das ist so ein bisschen der geht das auf die Situation zurück, dass ich dort 5 Jahre beobachten konnte und das ländliche Leben und die Natur, die wunderschöne Natur, die Berge, diese entzückende Stadt Bad Tölz, ja, wo Thomas Mann auch in der vor dem Ersten Weltkrieg sein Landhaus hatte und viele sich angezogen fühlten, um also nicht nur nach Bad Tölz, aber überhaupt in die Berge hinauszugehen.
Eine Heldinnenreise macht Ella, die Protagonistin von dem Roman von Dr. Elisabeth Sandmann, Porträt auf grüner Wandfarbe. Das Porträt sparen wir uns noch ein bisschen auf, weil jeder rätselt jetzt, worum es da geht. Auch die geneigte Leserin, wie es früher so schön geheißen hat, und der geneigte Leser. Das Porträt spielt ja auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Jetzt gehen wir zum nächsten Schauplatz. Ich hätte gesagt, nach Schloss Elmau, aber Eingeweihte sagen auf die Elmau.
Ja, weil die dann schon genau Bescheid wissen. Also die Elmau ist ein, sagen wir mal, es ist ein Hotel in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Und das wird 1916 eröffnet und ist im Grunde erst bereisbar dadurch, dass 1912 der Bahnhof in Kleis eröffnet wird. Also das heißt, diese Zugverbindungen ermöglichen eine ganz andere Reisetätigkeit und natürlich ermöglichen sie auch einem solchen wirklich ungewöhnlichen Visionär wie Johannes Müller den Bau eines gigantischen, riesigen Hauses auf einem Gebiet, das überhaupt nicht erschlossen ist, das komplett landwirtschaftlich genutzt wird. Und dort entsteht dieses legendäre Hotel Schloss Elmau. Und Johannes Müller plant das Hotel nicht nur architektonisch und innenarchitektonisch, sondern er hat eben auch seine Vorstellung, wie das spirituell geführt werden soll und wie sich die Gäste darin verhalten sollen. Und die Gäste kommen eigentlich, um seine Vorträge zu halten, seine philosophischen, religiösen Vorträge, und dort pilgern sie hin. Und er möchte gerne, dass die Gäste nicht dort sitzen, wo die vielleicht sitzen möchten, sondern er hat eine Vorstellung, dass der Sitzplan rotiert, und er spricht davon, er möchte nicht, dass der Sitzplan durch die Gäste sabotiert wird.
So nennt er das sogar.
Ja. Also das heißt, man muss sich das vorstellen, also man kann sich eben nicht mittags dorthin setzen, sondern man sitzt eben da. Und die Idee dahinter ist, dass man mit allen möglichen Menschen in Kontakt kommt. Und die dort hinreisten, das waren Menschen, die Bildung hatten, die auch ein bisschen Geld hatten, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber aller Prunk, also zu zeigen, was man hatte, das war verpönt. Also darum ging es gar nicht, sondern es ging eher darum, was man im Kopf hatte. Und wie stark man teilnahm an den geistigen Strömungen dieser Zeit. Darum ging es. Und so traf sich dort eine illustre Gesellschaft von gebildeten Menschen. Jetzt rede ich zu lang, oder?
Nein, wir haben einen Ratsch, da darf man sich auch mal verratschen. Weil das ist ja ein ganz wichtiger Ort in dem Roman. Da kommen ja viele Figuren zusammen. Die kommen alle aus ihren Teilen, von Bad Tölz bis aus Pommern, und kommen da zusammen.
Ja, und die Ella ist in gewisser Weise eine Ausnahme, weil sie wirklich, sie hat dort eine Stelle im Sekretariat und sie verdient dort ihr Geld. Die anderen Saaltöchter, die es dort gibt, oder die Haustöchter, die kommen aus gehobenen Familien, und die Familien müssen aber dafür zahlen, dass die Töchter dort arbeiten dürfen. Und eigentlich ist das so ein bisschen auch so ein Heiratsmarkt, der aber 1918 natürlich gar nicht mehr funktioniert, weil die Männer alle im Krieg sind. Die dort sind, das sind Männer, die eben nicht im Krieg sind und damit für die ganz Jungen jetzt auch nicht so attraktiv. Eine Ausnahme ist Jakob von Stein. Aber ansonsten, und die Elmau, daran verändert sich an diesem Konzept eigentlich auch nicht so viel, bis der Brand dann Mitte der 2006 war der große Brand, und damit verändert sich die Elmau komplett.
Und auf der Elmau, auf Schloss Elmau, treffen eben Ilsabe und Ella zusammen und auch viele andere Figuren, die uns diesen Roman durch diesen Roman begleiten. Also ist das schon ein bisschen, Schloss Elmau schon ein bisschen das Zentrum von dem Roman.
Ja, Schloss Elmau ist interessant, weil es ist tatsächlich historisch interessant. Es ist interessant, weil sich dort würde ich sagen, so eine geistige Elite trifft und sich auch in gewisser Weise die deutsche Geschichte spiegelt. Und also Max von Baden ist zum Beispiel jemand, der als Gast häufig auf der Elmau ist und Johannes Müller auch berät. Und und in dem Moment an der spanischen Grippe erkrankt, in dem die Verhandlungen, die Friedensverhandlungen oder die Kapitulationsverhandlungen in eine entscheidende Phase kommen. Also man erfährt eigentlich viel, wenn man sich mit Schloss Elmau beschäftigt, erfährt man viel über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und insofern war das natürlich ein grandioser Schauplatz. Und Ella trifft dort Freunde und Freundinnen, die ihr Leben lang ihre Freundinnen und Freunde bleiben. Und da gibt es auch sehr eine, wie ich finde, anrührende Stelle, wo sie sich gegenseitig offenbaren, was ihre großen Wünsche und Träume sind. Und am Ende wird man sehen, was daraus geworden ist.
Es ist aber auch diese Aufbruchszeit. Es handelt ja, wie wir gesagt haben, vor beiden Weltkriegen und während der Weltkriege und auch danach. Das ist ja ein großer Zeitrahmen, der in diesem Roman stattfindet. Und man hat auch das, was sie vorhin über Mode gesagt hat, auch diesen Akt der Befreiung, dass man sich leichter anzieht, dass es diese sackartigen Kleider der 20er Jahre gibt, dass es Konventionen gibt, dass es aber auch Emanzipationen gibt. Also es geschieht sehr viel. Es ist ja auch historisch, nicht politisch, wie auch von den Veränderungen durch die Industrialisierung eine hochspannende Zeit. Haben Sie es deshalb in dieser Zeit angesiedelt oder war Ihnen klar, Sie möchten eine große Zeitspanne eben? Fast 100 Jahre umspannend.
Naja, also mir ging es ja bei dieser Figur, der Ella, ging es mir darum, ihre Entwicklung auch zu zeigen. Und dafür musste ich sie in eine ganz bestimmte Zeit, in einer bestimmten Zeit platzieren. Und so wie sie erzählen, also wenn der Roman beginnt 1911 und das sind 3 Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat sich die Welt komplett verändert. Es gibt ja dann auch 1919 das Frauenwahlrecht, auch das spielt im Roman eine Rolle. Also es verändert sich ja nicht nur die Mode, sondern dadurch, dass die Frauen während des Ersten Weltkriegs Aufgaben übernommen haben und man ihnen das zutrauen musste, dass sie als Straßenbahnschaffnerinnen oder in der Post arbeiteten, haben sich das auch nicht mehr in dem Maße nehmen lassen. Sie haben sich leider zu viel immer noch nehmen lassen, aber man konnte nicht mehr zurück, und das Wahlrecht kam, und das war im Simplicissimus, wurde ausgiebig darüber gespottet, dass Frauen jetzt wählen, und das ist der Untergang der Nation gewesen, aber und genauso war es, als die Frauen studieren durften, und genauso war es, als die Frauen mit ihrem Aquarellkasten hinausgingen, um zu malen, also die Malweiber.
Also man hat immer, die nicht im Atelier versteckt waren, sondern mit ihren Zubehör einfach hinausgegangen sind in die Natur und wunderschöne Gemälde geschaffen haben.
Ja, und das war ungeheuerlich, dass man sich sowas, dass man so etwas wollte als Frau, dass man sich verwirklichen wollte und dass man kreativ sein wollte und dass man überhaupt sich sowas traute zu sagen, man wollte frei sein. Mhm. Und diese Figur der Ella, der möchte ich das gerne ermöglichen. Und insofern war diese Zeit dafür ideal.
Alle Geheimnisse werden in Ihrem Roman nicht aufgedeckt, Frau Sandmann. Aber jetzt müssen wir mal sagen, warum dieser Roman heißt Porträt auf grüner Wandfarbe.
Ja, also in dem Roman geht es auch um verschwundene Bilder und es geht auch um den Verlust. Und um den Verlust durch zum Beispiel aufgrund von Verfolgung. Und Jakob von Stein ist Protestant, konvertiert, aber aus einer ursprünglich jüdischen Familie. Und 1938 verliert er alles. Er muss über Triest nach Palästina fliehen. Und die Frage ist, wo sind eigentlich die Kunstwerke? Und insofern spielt die verlorene Kunst eine gewisse Rolle. Und ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, weil das tatsächlich ganz zum Schluss aufgelöst wird. Aber oft sind es, muss es gar nicht das große, wertvolle Gemälde sein, sondern oft sind es Alltagsgegenstände, die die letzte Verbindung sind zu etwas, was man verloren hat. Mhm. Und das hat mich immer wieder sehr beschäftigt, auch als ich mich damals mit dem gestohlenen Klimt beschäftigt habe. Und insofern fließt das jetzt auch mit hinein in das Buch. Aber so viel sei verraten, der Titel hat einen Bezug und einen guten Grund. Aber ich hoffe, dass man dem selbst nachgeht, um zu entdecken, warum das Buch so heißt.
Das sind ja auch viele historische Begebenheiten drin, haben wir ja schon drüber geredet. Und da kommt auch dieser Verlust von Heimat, diese Sehnsucht nach dem, was man verloren hat, dieses, was loslassen müssen, wegzugehen. Sie nennen die Reise der Ella eine Heldinnenreise. Sie hat ja die Wurzeln in Bad Tölz, wie wir schon erzählt haben. Aber die anderen Figuren verlieren viel und bekommen aber auch wieder anderes. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so das Spiegelbild dieser Zeit. Diese Zeit des Wandels durch die zwei Weltkriege, wo die Leute einfach aus ihrer gewohnten Bahn geworfen werden.
Ja, also ich würde sagen, das trifft ja auf wirklich sehr, sehr viele Biografien zu. Also es gibt diejenigen, die fliehen müssen, weil sie verfolgt sind, aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch nach dem Ersten Weltkrieg vertrieben werden und auch alles verlieren. Also das heißt, wir haben es mit Biografien zu tun, wo ein Neubeginn im Grunde fast das Selbstverständlichste ist. Also es sind eher diejenigen eine Ausnahme, die in einer Umgebung leben, wo sich nichts verändert. Aber für die meisten hat sich doch alles verändert. Also spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg und mit den Bombenangriffen, mit dem Ausgebombtsein, mit dem Verlust von Besitz, von Heimat, das ist einfach die Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ich glaube, das ist unter anderem auch das Berührende an Ihrem Buch, nicht nur die schöne Sprache, die interessanten Figuren, weil das einfach ein Zeitraum ist, in der in Deutschland viel passiert ist, in Bayern viel passiert ist und alle die Figuren von diesen Kriegen und Schicksalsschlägen betroffen sind und diese verschiedenen Schicksale sind miteinander verwoben.
Ja, und was mir eben auch wichtig war, wie weit das hineingreift in die Gegenwart. Also es endet ja nicht damit, dass Menschen sterben und nehmen ihre Geschichte mit in den Tod, sondern die Geschichten bleiben ja. Also das heißt, die Geschichten sind in der Familie immer noch da. Also der Verlust, das Trauma, auch die Schuld, das bleibt ja. Und das entweder es vererbt sich oder es bleibt auf irgendeine Weise, sitzt es mit am Tisch. Und das hat mich eben auch sehr beschäftigt und darum geht es eben auch in dem Roman. Es geht darum, dass die Dinge eigentlich nie abgeschlossen sind. Es sei denn, man redet darüber und bearbeitet sie. Mhm. Aber wenn man das nicht tut, also wenn man das zudeckt mit Schweigen, mit Verdrängung, mit wir wollen nicht darüber reden, das kommt unter den Teppich, dann bleibt es immer da. Und wir wissen es aber gar nicht mehr, woher es kommt. Aber es entfaltet, glaube ich, eine ungeheure Wucht. Und die nachkommenden Generationen können sich das zum Teil eben gar nicht erklären. Die müssen mühsam, so wie Gwen, aufdröseln, was ist eigentlich wann passiert und wo. Und um dann festzustellen, das ist der Grund.
Und ihre Figur Gwen führt einfach all diese Figuren durch diese Briefe, die sie entdeckt von der Ella und die Geschichte ihrer Großmutter, die noch lebt, aber das mit der Wahrheit nicht so ganz genau nimmt, ihren Tanten, Großtanten, die fügt dann das alles zusammen, dass wir einen Teil der Familiengeschichte erfahren und auch die unerzählten Geschichten, die, wie Sie gerade sagen, was dann zusammengefügt werden muss. Ich glaube, jede Familie, wo so Familiengeheimnisse sind oder Dinge, die man aus Scham oder Angst oder Traumata nicht erzählt, dass das die nachfolgende Generation einfach spürt, wie Sie gerade sagen, dass da irgend noch was im Schatten oder im Dunkeln liegt. Und diese Geschichte erzählt eben, wie man Familiengeschichte weitererzählen kann oder aufdecken kann, was, glaube ich, für alle Beteiligten immer wichtig ist. Nicht nur im Roman, sondern auch im wahren Leben.
Ich glaube, das Besondere an der Gwen ist, dass sie das tut ohne Vorwürfe. Mhm. Also das heißt, sie geht mit einer sehr offenen Bereitschaft dran und in dem Moment, in dem sie zu viel fordert, merkt sie das auch. Also sie merkt, dass sie manchmal zu forsch ist aber sie hat keinen Vorwurf. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um so etwas zu schaffen wie überhaupt eine Offenheit bei den anderen. Wenn man gleich mit dem Vorwurf rangeht und sagt, also wieso habt ihr das eigentlich damals so und so gemacht und nicht so, da kann keine Offenheit mehr entstehen. Also man muss im Grunde mit einem gewissen Verständnis, Sensibilität die Dinge betrachten und was Gwen am Ende auch versteht, dass man das ganze Bild kennen muss. Also wenn man nur einen Ausschnitt kennt, gerade bei einer Generation, die diese Katastrophen erlebt hat, dann darf man nicht vorschnell urteilen. Man kann sich das eben nicht vorstellen. Wir erleben jetzt zum ersten Mal mit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, wie nah uns dieser Krieg kommen kann. Und vielleicht hat sich dadurch unser Denken auch schon wieder ein bisschen verändert. Aber lange Zeit hatten wir gar keine Vorstellung, was es bedeutet hat, für unsere Eltern oder Großeltern in diesem Krieg zu sein. Und dafür ein bisschen Verständnis zu entwickeln, das finde ich eigentlich ganz gut.
Und das machen Sie auch in Ihren Büchern, die Sie verlegen, nicht nur in dem, das Sie gerade eben geschrieben haben. Und darüber unterhalte ich mich mit Dr. Elisabeth Sandmann nach den 11 Uhr Nachrichten bei der zweiten Stunde von unserem Bücherratsch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Und zu unserer zweiten Stunde von unserem Ratsch mit Dr. Elisabeth Sandmann über die Bücher, die man diesen Sommer lesen kann oder lesen sollte. Zum Beispiel Porträt auf grüner Wandfarbe von Elisabeth Sandmann, das nächste Woche im Piper Verlag erscheinen wird. Sie ist aber auch Verlegerin, nicht nur Romanautorin. Sie hat aber auch ein faszinierendes Sachbuch geschrieben, Der gestohlene Klimt. Und darüber sprechen wir gleich in der zweiten Stunde, was Restitution bedeutet, nämlich Rückgabe von gestohlenen Kunstwerken ist ein aktuelles Thema. Und noch aktueller ist Frauen in Kriegszeiten, Frauen, die nicht mehr gehört und gesehen werden. Und das ist Elisabeth Sandmann ein großes Anliegen, diesen Frauen eine Stimme zu geben, mit ihren Autorinnen, durch ihre Autorinnen und durch ein Miteinander von Frauen in traurigen Zeiten. Schöne Bücher für kluge Frauen, das ist sozusagen Ihr Verlagsmotto, Frau Sandmann. Ihren Verlag haben Sie doch schon seit einigen Jahren und es war Ihnen immer ein großes Anliegen, Biografien über Frauen oder Biografien über eine bestimmte Gruppe von Frauen herauszugeben, die sonst einfach nicht so im Licht der Öffentlichkeit gestanden sind. Ob das jetzt motorisierte Frauen sind, die ersten Mahlweiber, über die wir in der ersten Stunde gesprochen haben, dass einfach Frauen sozusagen eine Plattform gegeben haben in ihrem Verlag. Und eines der ersten Bücher war gleich sehr erfolgreich, Frauen, die lesen, sind gefährlich.
Ja, ich habe festgestellt, und ich glaube, da geht es mir nicht alleine so, dass man in der Schulzeit eigentlich keinen Frauen begegnet ist, außer vielleicht Marie Curie und vielleicht noch einer Dichterin oder vielleicht noch einer Malerin. Aber sonst gab es zu wenig Frauen. Aber es gab diese Frauen eben alle. Es gab die Wissenschaftlerinnen, es gab die Malerinnen, es gab die Dichterinnen, es gab die Frauen am Bauhaus. Und all diese Frauen gab es. Und im Grunde ist es das Ziel, den Frauen ihre eigene Geschichte zurückzugeben. Das ist das, was ich gerne möchte.
Und so ist ihr Verlagsprogramm sehr vielfältig geworden. Also zum Beispiel die Bauhausfrauen, da haben Sie eine Person auch, die auch in Ihrem Roman dann wieder vorkommt, diese Charlotte, ich kann kein Französisch, also, Sie können es besser aussprechen.
Charlotte Perriand.
Die ist auch erwähnt mit einem Stuhl von ihr. Und die war auch ganz wichtig bei Mies van der Rohe, bei Gropius, bei dieser ganzen Bauhausgruppe. Aber über diese Frauen hat keiner geredet.
Genau, also das war so, dass man im Grunde den Stuhl, das ist dann ein Stuhl, den man eben nicht ihr zugeschrieben hat, sondern einem anderen, also französischen Designer. Und diese Dinge aufzuklären, zu beschreiben, das ist auch ein Ziel.
Sie haben auch Frauen wie eben die Malweiber, die auf einmal aus den Ateliers, wo die besseren Töchter vielleicht ein bisschen pinseln durften, verschwunden sind und sich ihre Malutensilien geschnappt haben und hinaus in die Natur sind und die Natur gemalt haben. Das war ja auch belächelt, so im Dachauer Land, wenn dann die Malweiber unterwegs sind. Sie haben Frauen, die sich hinter ein Auto gesetzt haben, die ersten porträtiert, die ersten motorisierten Frauen. Frauen in allen Lebenslagen, wo einem erst bewusst geworden ist, was alles an Frauen da war und die einfach, wie Sie gesagt haben, zu unseren Schulzeiten immer nur als Gefährtin von erwähnt worden sind.
Ja, es gab eben immer auch die Frauen, die gegen die Konventionen aufbegehrten. Also die Malweiber, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die dann eben mit ihrem Malutensilien hinaus sind. Das war eine Provokation. Genauso war es natürlich mit den Frauen, die den Führerschein machten und das als große Freiheit erlebten und mit dem Auto irgendwo hinfuhren und niemand konnte sie kontrollieren und niemand wusste, was sie im Gepäck hatten und wohin sie wollten. Also das war, erlebten diese Frauen als enorme Bereicherung, ja.
Freiheit ist da auch ein großes Stichwort, weil Frauen in allen Ländern dieser Welt immer schon unterdrückt worden sind. Und das ist Ihnen jetzt in den letzten Jahren ein ganz großes Thema geworden. Das hat sich dann verselbstständigt. Sie machen ja trotzdem auch noch die historische Einordnung dieser Frauen, die sich selbstständig machen, Frauen, die auf eigenen Beinen stehen oder auf eigenen Füßen stehen. So heißt auch ein Buch über Frauen, die wandern, die in Bewegung sind, was ja damals auch nicht sollten. Es durften entweder die einfacheren Frauen, die mussten arbeiten und sich schinden mit ganz einfachen Mitteln, und die feinen Damen sollten blass unter einem Hut in ein mieder eingeschnürt daheim sitzen. Diese Freiheit ist ihnen wichtig. Und diese Freiheit gibt es ja auch nur in einer funktionierenden Demokratie. Und so hat sich in den letzten Jahren das aktualisiert, dass in uns vermeintlich freien Welt Frauen genauso schlimm unterdrückt werden wie seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Zum Beispiel jetzt aktuell Frauen in der Ukraine in Kriegssituationen, Frauen in Iran, Frauen in Afghanistan. Und da haben sie ihr Verlagsprogramm buchstäblich geändert.
Ja, das stimmt. Wir haben das geändert, weil die Welt einfach so viel,
Die Welt sich so geändert hat.
Die Welt hat sich so verändert und wir müssen, glaube ich, politischer sein oder wir müssen uns zumindest sehr für das interessieren, was um uns herum geschieht, weil es eine unmittelbare Auswirkung auf unser Leben eben auch hat. Wenn es den Menschen in Afghanistan schlecht geht, dann kommen die zu uns. Und damals, am 15. August, ist Kabul gefallen und damit hat niemand in der Form gerechnet. Und wir haben dann überlegt, was können wir machen? Ich hatte eine Autorin schon im Verlag, mit der ich ein Buch bereits publiziert hatte, wo Mut die Seele trägt, in dem es um Geschichten ging, mutmachende Geschichten von Frauen in Afghanistan. Das war eine Zeit des Aufbruchs, wo wir alle glaubten, in Afghanistan geht es wirklich voran. Das waren Frauen, die ihre Internetcafés eröffnet hatten, die studierten, die Psychologinnen waren,
Pilotinnen,
die im Militär waren. Also das heißt, das war ein ganz großes Spektrum, das brachten wir dann raus. Und als das im Literaturhaus in München vorgestellt wurde, war das, also der Saal war ausverkauft, das Interesse war groß, es waren viele junge Menschen da. Und wir haben uns nicht vorstellen können, dass es nochmal einen solchen radikalen, brutalen Bruch geben würde. Und das aber genau ist eingetreten. Und dann haben wir innerhalb von 3 Monaten ein Buch gemacht mit Frauen aus Afghanistan, um ihre Stimmen hörbar zu machen. Und wir haben dafür ein Vorwort bekommen von Margaret Atwood, also einer großen amerikanischen Schriftstellerin.
Nobelpreisträgerin.
Die für uns extra dieses Buch geschrieben hat, dieses Vorwort geschrieben hat. Und den Frauen war es so wichtig, dass wir die ihre Geschichte publizieren, weil sie das Gefühl hatten, dadurch werden sie hörbar und sichtbar. Und so ist es auch. Das Traurige ist, dass diese Geschichten einfach sehr schnell wieder verschwinden.
Also wir sehen es ja.
Und die Frauen auch. Und die Entwicklung, die dann einsetzte, dazu fehlen einem ja vollständig die Worte. Also das ist eine solche Misshandlung von Menschenrechten. Und das ist so brutal, das ist die Vernichtung einer ganzen Generation und es ist natürlich auch die Vernichtung von jeder Hoffnung und auch von Wohlstand. Wohlstand kann es nur mit Frauen geben. Weltweit ist das so und in Afghanistan wird nie auf die Füße kommen, wenn die Frauen nicht beteiligt sind.
Eine ihrer Autorinnen hatte mal in diesem Zusammenhang geschrieben oder gesagt, das ist wie wenn sie jetzt in Deutschland ihre Haustür aufmachen würden und ins tiefste Mittelalter schauen würden. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Und so ist dieser Veränderungsprozess, der natürlich wieder hauptsächlich Frauen betrifft, in Afghanistan wie jetzt auch im Iran, wo jetzt die Sittenpolizei wieder auf den Plan gerufen worden ist. Und das haben Sie gesagt, das können wir mit einem Verlag, wo es um Frauen geht, auch um Frauenrechte geht, nicht einfach so hinnehmen. Wir müssen diesen Frauen, diesen unterdrückten Frauen eine Stimme geben, damit die Welt erfährt, dass es sie noch gibt. Und so ist ja auch einer der Buchtitel.
Ja, also wie gesagt, das ist mir tatsächlich ein zentrales Anliegen. Und wir hier in der freien Welt können das tun. Und das Mindeste, was wir tun können als Menschen, die so privilegiert in der Freiheit leben können, ist, dass wir empathisch bleiben, dass wir zuhören und dass wir einfach unsere Augen und Ohren nicht verschließen. Ich verstehe, dass das schwierig geworden ist, weil die Nachrichtenlage einfach so düster ist. Aber wir dürfen das nicht. Wir müssen einfach weiter zuhören, hinhören. Wir müssen uns engagieren. Wir müssen sehen, was mit den Frauen passiert im Iran und auch natürlich in anderen Ländern. Wir können jetzt nicht überall eingreifen, helfend, aber wir können zumindest die Themen in den Medien halten. Das ist das, was wir als Verlag tun können. Und dazu wollen wir unseren Beitrag leisten. Und wir haben jetzt im Frühjahr ein Buch mit Düsen Tekkal und Nathalie Amiri herausgebracht, mit Frauen aus dem Iran. Es sind zum Teil Dokumente, Geschichten aus diesem berüchtigten Evian-Gefängnis hinausgeschmuggelt worden. Und diese Texte gehen einem wirklich unter die Haut und man versteht dann doch besser, was es bedeutet, dort leben zu müssen, ja.
Auch für uns, die wir es uns nicht vorstellen können, wenn man solche Dokumente liest, dann kann man es besser verstehen. Und das ist ja, was Sie wollen, dass diese Frauen nicht vergessen werden.
Ja, ich möchte, dass die Frauen nicht vergessen werden. Und ein Buch ist dazu eine gute Möglichkeit. Wir haben Veranstaltungen, wir haben natürlich auch die Herausgeberinnen oder auch Beiträgerinnen, die über das Buch darauf aufmerksam machen können. Wir sind ja nicht die Einzigen, die dazu publiziert haben. Es gab auch weitere Bücher, aber das ist ja auch gut. Und gemeinsam können wir dann diese Themen im aktuell halten, so gut es eben geht. Und das ist mein Ziel.
Über Frauen aus der ganzen Welt haben Sie auch vor einiger Zeit ein beeindruckendes Buch veröffentlicht, das um die Welt gegangen ist, wo auch Ausstellungen überall waren, 200 Frauen. Und das war ein riesengroßes Projekt.
Ja, das war ein großes Projekt. Und da sind 200 Frauen interviewt worden und gleichzeitig, also es sind allen Frauen 5 gleiche Fragen gestellt worden. Und ich glaube, die kann ich jetzt nicht mehr rekapitulieren, diese Fragen. Aber die waren so, dass man musste darauf authentisch antworten. Und das machte diese Antworten eben so berührend. Und während sie geantwortet haben, sind sie gefilmt worden. Und dadurch hatten wir Filmmaterial, wir hatten grandiose Fotos, wir hatten Textmaterial und konnten zu dem Buch dann 2 Ausstellungen realisieren, also für die wir verantwortlich waren. Es gab noch weitere Ausstellungen in New York, eine sensationelle Ausstellung, und hier in München mit Unterstützung von BMW, damals in der alten Bayerischen Staatsbank, die gerade umgebaut wird zum Hotel. Und das war wirklich phänomenal. Und einige der Frauen kamen aus der ganzen Welt und haben sich dort getroffen. Zwei haben gesungen, musiziert und es war ein wirklich sehr beeindruckender, berührender, tiefgehender Austausch.
Die Rechte von Frauen liegen Ihnen am Herzen und dadurch hat sich, obwohl Sie den Ausdruck nicht mögen, dann doch ein weltweites Netzwerk entwickelt, auch groß mit Ihrem Verlag verbunden.
Ja, also mir geht es bei Netzwerk, habe ich immer ein bisschen das Gefühl, es hat so was leicht Berechnendes und mir geht es eigentlich, das ist aber meine Empfindlichkeit, das muss gar nicht zutreffen, aber mir geht es im Grunde darum, dass wir uns konstruktiv verknüpfen. Also das heißt,
das
dass wir
doch
wirklich
schöner.
Etwas daraus machen. Also dass wir uns nicht nur treffen, sondern dass wir uns treffen mit einer Absicht und dass die Absicht auch wirklich zu etwas führt. Das ist eigentlich das, was ich gerne möchte. Ich möchte eigentlich keine Treffen, wo man sich trifft, um nur
keine
zu reden.
Kaffeegränzchen. Wobei, da haben Sie auch ein schönes
auch
Buch.
Schön.
Ein schönes
das
Buch
kann auch super sein.
Über Kaffeeklatsch.
Nichts gegen guten Kaffeeklatsch. Aber das Ziel ist eigentlich, dass man sich bei dieser Art von, würde ich sagen, politisch-gesellschaftlichem Austausch einigt darauf, dass man etwas verändern möchte. Und die Frage ist, wie kann man das tun und wie kann man sich da gegenseitig stärken?
Konnten Sie mit diesen Büchern dann viel bewegen?
Ich glaube, dass sich tatsächlich immer etwas bewegt, weil es gibt dann doch den Kontakt, der sich da für die Frau dort eröffnet und für die dort und für uns als Verlag auch. Also ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf, was sich darüber verändert. Und allein die Tatsache, dass die Frauen das Gefühl haben, sie sind nicht allein, sie sind Teil eines, wie auch immer,
einer Verknüpfung.
Eines, ich glaube, das ist schon etwas, was stärkt und was gut ist.
Da hat dann auch die globale Welt wieder ihre Vorteile, was einen dann auch stärkt und Kraft gibt und vielleicht auch die Zuversicht, nicht unterzugehen.
Ja, also das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Man muss sich vorstellen, als damals Kabul gefallen ist, saßen ja auch sehr viele Afghaninnen und Afghanen hier in der Diaspora oder wie auch immer im Ausland und haben zusehen müssen, was dort passiert mit ihren nächsten Angehörigen. Mhm. Das Gleiche betrifft ja den Iran. Das Gleiche betrifft die Ukraine. Das heißt, das ist ja etwas, diese Menschen müssen ja sie müssen zuschauen, wie die Katastrophe passiert. Und dass wir uns dafür interessieren, ist, glaube ich, wirklich das Mindeste, was wir tun können.
Das ist ein wunderbarer Ansatz. Und so kann man auch in der Welt was bewegen und vielleicht auch hoffentlich verändern. Restitution war ein Thema, das wir kurz angeschnitten haben in der ersten Stunde, Elisabeth Sandmann, als es um Ihren Roman gegangen ist, Porträt auf grüner Wandfarbe, wo es um Restitution geht. Sie haben als eine der ersten dieses Thema aufgefasst vor ein paar Jahren. Jetzt ist es dann doch sehr viel präsenter, weil viele Bilder auf einmal entdeckt werden, die eigentlich Familien gehört haben, Privatpersonen gehört haben, die in braunen Zeiten in Deutschland ihre Sachen hergeben mussten, gezwungen wurden zu emigrieren, im schlimmsten Falle auch ermordet wurden und ihre Kunstschätze einfach irgendwo hingeraten sind, weitergegeben wurden, von den Familien vielleicht auch nicht mal verkauft werden konnten und nie zurückgegeben worden sind. Und das war ein Thema, das Ihnen vor fast 20 Jahren schon so wichtig war. Da ging es um das weltberühmte Gemälde der Adele Bloch und die goldene Frau, wie es auch manchmal umgangssprachlich heißt, um dieses Gemälde von Gustav Klimt, das eines der bekanntesten und wertvollsten Gemälde auf dieser Welt ist. Und Sie haben ein Buch darüber geschrieben.
Ja, also ich bin jetzt nicht die Restitutionsexpertin, aber ich habe tatsächlich mich sehr mit dieser Geschichte beschäftigt, weil sie mich aus mehreren Gründen fasziniert hat. Zum einen geht es darin auch um zwei sehr besondere Frauen. Einmal Adele Bloch-Bauer, die von Klimt als einzige Frau zweimal porträtiert wird. Und ihre Nichte, Maria Altmann, die Jahrzehnte später sich auf die Suche macht, sie weiß, wo die Bilder sind, aber sie fragt sich, wieso sind die im Belvedere und wieso gehören die nicht uns? Und denn sie haben ja uns mal gehört.
Und sie also, konnte sich ja noch erinnern als kleines Mädchen, genau, dass ich dieses Gemälde bei Onkel und Tante zu Hause gesehen hat.
Genau, das ist das Besondere. Also das ist das Besondere dieses Restitutionsfalls, dass es hier um eine Frau ging, die sich auf die Suche machte nach dem Bild ihrer Tante. Aber natürlich auch nach dem, es geht um insgesamt 5 Klimt-Gemälde, die in Österreich waren und dort nach den Vorstellungen der Museumsleute dort auch bleiben sollte, was man aus österreichischer Sicht sehr gut verstehen kann, denn Klimt war so etwas wie ein Nationalheiliger. Mhm. Und es gab wirklich nicht das geringste Interesse, diese Bilder zurückzugeben. Und Maria Altmann hat dann aber eine Möglichkeit gesehen, juristisch sich auf eine große juristische
Auseinandersetzung einzulassen. Hochbetagt, muss man da auch sagen.
Über 80-jährig und ich glaube, sie hat am Anfang nicht geahnt, was da auf sich zukommt, aber sie hat dann beschlossen, auch den österreichischen Staat zu verklagen und sich durch die Instanzen durchzukämpfen, hatte einen jungen Anwalt, Randall Schönberg, der wiederum der Enkel war des berühmten
Arnold Schönberg?
Ja, genau, von Arnold Schönberg und auch sein anderer Großvater, Erich Zeisel, also beides Komponisten, die emigriert sind. Und er kam aus dieser österreichischen Familie und mit diesem hatte eben auch wirklich selbst erfahren, was das heißt, wenn die Familie das Land verlassen muss, aufgrund der Familiengeschichte, die ihm erzählt wurde. Er sprach ganz gut Deutsch, hat in Deutschland auch ein Jahr studiert und er war ein junger Anwalt, den niemand kannte.
Der auch noch keine großen Fälle hatte, keinen Namen, kein Renommee hatte. Dann kommt dieser junge Anwalt mit der betagten Dame, die sagt, das ist eines der wertvollsten Gemälde auf dieser Welt, gehört eigentlich unserer Familie zurück. Also ein Restitutionsfall, der zu einem Präzedenzfall auf der ganzen Welt wurde.
Ja, und sie traut, also sie kennt die Familie Schönberg privat und sie vertraut diesem jungen Anwalt. Und tatsächlich ist das Unfassbare und das schildert dieses kleine Buch, das ich geschrieben habe, Der gestohlene Klimt. Das ist ein wirklich schnell zu lesendes Buch, aber man erfährt, glaube ich, viel, was über einen sehr komplexen, auch juristisch komplexen Fall, wie es ihm gelungen ist, einfach eine Instanz nach der anderen zu gewinnen. Und am Ende landet der Fall vor dem Supreme Court, also vor dem obersten Gerichtshof in Amerika, der zulässt, dass der Staat Österreich verklagt werden darf. Und dann gibt es eine Schiedskommission, die eingerichtet wird. Das ist sein Vorschlag. Und da sagen alle, jetzt hat er endgültig verloren, denn die Schiedskommission setzt sich zusammen aus lauter Österreichern und da sind sie sich sicher, also die werden auf gar keinen Fall zulassen, dass diese Bilder restituiert werden. Aber genau das passiert. Also es gibt dann tatsächlich diesen unglaublichen anderen Weg, der eingeschlagen wird juristisch und zu dem Erfolg führt.
Und das war eine Weltsensation. Eine Weltsensation, dass der Staat Österreich verklagt worden ist auf Herausgabe des bedeutendsten Gemäldes.
Also es war so, dass der Staat Österreich hätte verklagt werden können. Und das führte dazu, dass Randy Schönberg die Möglichkeit gab, vorzuschlagen, eine Schiedskommission einzurichten, weil er wusste, wenn sie jetzt wirklich diesen letzten Schritt der Klage gehen, dass das Maria Altmann vielleicht nicht mehr erleben würde. Und dann hat er gesagt, wir schlagen diese Schiedskommission vor. Aber er hatte juristisch die Möglichkeiten. Dass ihm das überhaupt gelungen ist, war eine Sensation.
Und war auch ein Wegbereiter, dieser Präzedenzfall, dass es jetzt ganz viele Fälle von Restitution gibt, wo Kunstraub, wo Raubgut aus der Zeit des Nationalsozialismus den ursprünglichen Besitzern wieder zurückgegeben wird.
Also es ist so wichtig, dass man 1998 gab es die sogenannten Washingtoner Prinzipien und hat man sich darauf geeinigt, dass Bilder, die in öffentlichem Besitz sind, vor allem in Museen, dass die, auch wenn im Grunde rechtlich die Situation verjährt ist, dass diese Bilder zurückgegeben werden. Und das hat einen so großen moralischen Hebel, dass tatsächlich die Museen angefangen haben. Nicht alle, aber ich würde sagen, doch in den letzten Jahrzehnten hat sich wirklich sehr viel verändert, ihre Depots, ihre Bestände zu untersuchen und die Bilder auch zurückzugeben. Es gibt immer wieder natürlich Streit und es gibt immer wieder juristische Auseinandersetzungen, aber die Bereitschaft ist sehr viel größer zu restituieren als früher.
Da haben Sie mit Ihrem Buch aber auch ein ganz wichtiges Kapitel in der Kunstgeschichte geschrieben, was ja eigentlich Ihr Hauptthema war.
Ja, also mich hat, da kam eben alles zusammen. Also da kam die Kunstgeschichte, da kam Restitutionsgeschichte, da kamen zwei starke Frauen zusammen. Also das, wenn man das liest, muss man sagen, das ist eigentlich wie ein Krimi. Es gibt dazu auch, es ist ein Film, der zeitgleich entstanden ist, mein Buch ist unabhängig vom Film erschienen, aber ich würde sagen, mein Buch ist eine gute Ergänzung zum Film Frau in Gold. Das ist schildert mit Helen Mirren in der Hauptrolle und schildert, glaube ich, diesen Fall sehr gut. Und es, also wenn man ein bisschen was darüber wissen will, dann erfährt man wirklich sehr viel über Restitution und auch über die Frage, warum es erst einer bestimmten Generation überhaupt möglich war, sich mit dem zu beschäftigen, was jüdischen Familien genommen wurde. Denn, also, und das spielt in meinem Roman wiederum auch eine Rolle, dass eigentlich erst die Enkelgeneration sich wirklich auf die Suche machen kann. Die Generation, Maria Altmann ist eine Ausnahme. Also, die unmittelbar betroffen waren, die haben das gar nicht immer gekonnt, sondern die waren zu nah dran. Und Maria Altmann sagt an einer Stelle, wir haben uns doch in erster Linie eigentlich dafür interessieren wollen, wo sind eigentlich unsere Liebsten geblieben?
Ja.
Und oder wenn sie nicht mehr lebten, wo sind sie umgebracht worden? Aber wir haben uns nicht dafür interessiert, wo sind die Bilder? Das kam viel, viel später. Und das zeigt der Film und das Buch, glaube ich, auch.
Weil wir gerade eben noch gesagt haben, ein schöner Kaffeeklatsch ist auch was Schönes. Es war auch eines der ersten Bücher aus dem Elisabeth Sandmann Verlag über Kaffeeklatsch und was das ja auch für eine gesellschaftliche Relevanz hatte, dass die Frauen sich treffen können und reden können. Was ja auch Frauen früher nicht so durften, einfach was wir machen können und lokal gehen, sich was bestellen und alleine sitzen.
Genau, es wurde natürlich über den Kaffeeklatsch immer ausgiebig gespöttelt, aber tatsächlich war es so, dass es für viele Frauen die einzige Möglichkeit war, sich mit anderen Frauen auszutauschen, zu Zeiten auch, als es noch kein Telefon gab. Und auch das darf man nicht unterschätzen, denn das war eine Möglichkeit zu sprechen über Krankheiten oder über Frauenprobleme und
über Politik.
Vielleicht haben sie auch über Politik gesprochen, aber sie waren in einem geschützten Raum und konnten sagen, was sie wollten. Und ich glaube, gerade diese Gesundheitsfragen oder auch Fragen der Hygiene, also das wird ja immer außen vor gelassen, aber man darf nicht vergessen, die Frauen hatten ja keine Möglichkeit über Menstruationsprobleme oder über
Wechseljahre,
Geburt. Über Geburt, fehlende Wäsche, was weiß ich, all das zu sprechen. Mit wem? Ja, also wenn nicht in diesem geschützten Raum. Und insofern hatte der Kaffeeklatsch eben eine enorm wichtige Funktion. Die Frauen haben sich darauf gefreut. Sie haben sich natürlich auch versucht zu übertreffen mit den entsprechenden Kuchen und Torten.
Und dem Geschirr, ganz
wichtig.
Und
dem Geschirr, also es wurde schön eingedeckt und es wurde das beste Geschirr rausgeholt und es wurde ordentlich gebacken. Und sicherlich war das jetzt nicht immer wahnsinnig intellektuell, aber es war wahrscheinlich für die Seele stärkend, weil sich die Frauen darauf gefreut haben und weil sie eben miteinander ratschen konnten.
Ein Ratsch ist ja was Schönes, wie wir in diesen zwei Stunden merken. Ein schönes Sommerbuch haben Sie auch gerade eben noch herausgebracht. Und der Sommer ist ja Ihre liebste Jahreszeit, was ich gut nachvollziehen kann.
Ja, also natürlich ist der Sommer ein bisschen in Verruf gekommen, aber letztlich ist es so, dass wir eigentlich uns ja immer auf den Sommer freuen. Und dieses Buch ist von Dieter M. Kaiser, ein Berliner Autor, der wunderbare Texte schreibt und herrliche Bilder gefunden hat. Und also man kann anhand dieses Buches zusammen mit den Impressionisten und anderen den Sommer auch in seinem vielleicht kühleren Zimmer erleben, wenn man nicht nach draußen gehen will. Aber tatsächlich ist der Sommer eine heiß ersehnte Jahreszeit und im Moment erleben wir ihn eher als bedrohlich. Aber das war er eben sehr lange nicht. Und für viele war es die Möglichkeit der Sommerfrische, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Also man fuhr ans Meer, man kleidete sich anders, man lebte auf, man konnte Eis essen, man verliebte sich anders. Also der Sommer und all das wird erzählt. Das ist ein wunderbares Buch.
Oder wie Sie mir vorhin erzählt haben, das war so die Zeit, wo man als Kind endlich Kniestrümpfe anziehen durfte und nicht mehr die dicken Wintersachen. Also jeder hat so seine besonderen Sommererinnerungen, wie man so das erste Mal wieder ins Wasser springen darf, sich leichter anziehen durfte oder mit den Eltern in die Berge oder an einen See gefahren ist. Oder wie auch eben auch die Sommerfrische zum Beispiel in Bayern angefangen hat, wo die ersten Sommerfrischler gekommen sind und man hat dann die Zimmer räumen müssen und die Kinder haben in irgendeiner Kammer geschlafen, damit die Sommerfrischler alle Platz haben in der guten Stube.
Ja, die Sommerferien, der Beginn der Sommerferien und jeder erinnert sich sicherlich an irgendeine Reise, eine besondere Reise. Also man fuhr ja ans Meer, man fuhr nach Italien oder die anderen, je nachdem, wo man lebte, fuhr man nach an die Nordsee, aber wo auch immer es war. Diese Sommerferien hatten so einen ganz eigenen Zauber und die Erinnerungen daran, ich glaube, die sind wunderbar.
Viel über die Bücher, die Elisabeth Sandmann herausgegeben hat und auch über die beiden, die sie geschrieben hat, haben wir schon gesprochen. Aber Dr. Elisabeth Sandmann ist der einzige Mensch, den ich kenne, der die Queen persönlich getroffen hat. Und nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Da kann ich nur sagen, habe die Ehre, Frau Dr. Sandmann. Wie hatten Sie die Ehre?
Ja, ich hatte diese Ehre, weil in meinem Verlag ein Buch erschienen ist von einer Engländerin, das 1944 in England herauskam und auf Deutsch noch nie publiziert worden war. Finsternis in Deutschland. Und diese Engländerin Amy Buller interviewte zwischen 1934 und 1938 Deutsche aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und daraus machte sie eben dieses und veröffentlichte dieses Buch zu einer Zeit, als die Engländer nun wirklich gar kein Verständnis für Deutsche haben wollten. Und sie hatte aber diese Vision, dass sie gesagt hat, wir müssen, wenn der Krieg verloren ist, für die Deutschen, davon ist sie ausgegangen, müssen wir dafür sorgen, dass die Jugend, dass wir die moralisch stärken. Und ihr Ziel war es, einen Ort zu finden in England, wo sich die Jugend treffen kann. Und sie ist, glaube ich, eine sehr energische Person gewesen und den Eltern von der Queen, denen hat sie ordentlich zugesetzt, bis sie ein Landhaus bekam, Cumberland Lodge. Und das ist heute eine internationale Begegnungsstätte für junge Menschen. Und es war so, dass wir die deutsche Ausgabe von diesem Amy Buller Buch herausbrachten und mit Unterstützung von Cumberland Lodge. Und das Cumberland Lodge befindet sich in Windsor Great Park, also in unmittelbarer Nähe von Windsor Castle. Und dort gibt es eine kleine Kapelle und das ist wirklich die Kapelle, in die die Königin am liebsten ging. Da passen vielleicht 30, 35 Menschen rein. Und manchmal, wenn sie in Windsor ist, ist sie eben in diese Kapelle gegangen zum Gottesdienst. Und es ergab sich so, dass wir davon über den Dean von Cumberland Lodge erfahren hatten. Und dann durfte ich und der Herausgeber, wir durften dann nach dem Gottesdienst der Queen die deutsche Ausgabe überreichen. Und ich habe vorher mich erkundigt, was ich mache, wenn sie auf mich zukommt. Und tatsächlich war das dann so, an einem herrlichen Sommertag kam sie auf mich zu, strahlend, und ich habe
den
vorher
Hofknicks,
den Knicks geübt.
Gibt ein Foto von Ihnen mit
und
dem
gewartet,
Hofknicks.
Bis sie mir die Hand gibt, und das hat alles gut geklappt. Aber dann hat es mir eigentlich völlig die Sprache verschlagen, weil ich nicht wirklich wusste, was ich sagen sollte. Und das hat sich nochmal wiederholt. Dann ein Jahr später kam nämlich die englische Ausgabe dieses Buchs raus. Und dann durften wir ihr die englische Ausgabe in einem auch sehr schönen Rahmen in Cumberland Lodge, in einem sehr schönen Raum, übergeben. Und auch da durfte ich ihr die Hand geben. Also ganz
und was haben
wunderbar.
Sie dann zu ihr gesagt?
Ich weiß es
Habe
nicht
die
mehr.
Ehre.
Ich weiß nur, wie beeindruckt ich war von, wir waren das zweite Mal, waren wir, glaube ich, 5 Personen, und wie locker die Engländer waren und ihre Witze gemacht haben. Und das war mir leider nicht gegeben.
Ich dachte, Sie hätten ja das schöne Buch aus Ihrem Verlag überreicht, Was trägt die Queen auf Reisen?
Ja, also wir haben ja einige Bücher gemacht mit dem Verlagshaus der Queen, mit der Royal Collection. Und da ist auch dieses Buch erschienen, Was trägt die Queen, wenn sie verreist? Das ist in England entstanden und ein wirklich köstliches Buch, weil sie nichts dem Zufall überlassen hat. Also sie wusste schon ganz genau, also welches Kleid, in welcher Farbe, welche Brosche, welche Anspielungen so gesetzt wurde. Und dazu haben wir ein Buch gemacht. Und wir haben mehrere Bücher gemacht aus dem Programm der Royal Collection.
Ja. Jetzt haben wir schon viel über die Bücher, die Sie herausgeben, gehört. Was ist denn als nächstes angedacht in der Herbstzeit? Jetzt reden wir gerade über die Sommerlektüre und über vieles, was Sie herausgegeben und geschrieben haben. Was sind die nächsten Projekte?
Also wirklich sehr beeindruckend sind 38 Briefe von Ukrainerinnen an die freie Welt. Das kann ich wirklich nur empfehlen, wer sich damit beschäftigen will und mit der Situation vor Ort, der lese dieses Buch, herausgegeben von Aurélie Brousse, einer Expertin, einer Französin, die in Berlin lebt und die diese Frauen gefunden hat, mit sehr, sehr guten Fotografien, auch von Ukrainerinnen aufgenommen worden. 50% der Frauen leben noch in der Ukraine, 50% sind im Ausland. Und wir sagen immer, die gute Nachricht ist, sie sind alle noch am Leben. Also das ist ein großartiges Projekt. Und dann haben wir ein Jahrhundertbuch, das ist nicht übertrieben, über Pompeji. 400 Seiten, 480 Bilder. Es sind die spektakulärsten Aufnahmen, die je von Pompeji gemacht wurden. Und wir sind Teil eines internationalen Verlegerteams. Es sind 6 Verlage insgesamt, die das Buch herausbringen. Und das wird Anfang Oktober erscheinen mit einem Vorwort von Gabriel Zuchtriegel, der gerade auf der Bestsellerliste ist mit seinem eigenen Buch. Und also wer sich für Pompeji interessiert, es ist ein teurer Prachtband, aber ich glaube, er ist wirklich jeden Cent wert. Der schau doch mal auf unsere Website oder in den Buchhandel.
Sie haben gesagt, Sie brennen für Ihren Beruf, Sie lieben Ihren Beruf. Das ist der schönste Beruf, den Sie sich vorstellen können. Jetzt als Verlegerin oder als neue Romanautorin?
Ja, also mein Beruf ist, ich bin Verlegerin und ich bin das mit wirklich mit allem, was dazugehört. Und das Besondere sind die Begegnungen und die Möglichkeiten des Austausches, dass ich jetzt auch noch die Erfahrung machen durfte, ein Buch zu schreiben. Das ist eine für mich selbst wie ein kleines Wunder, eine Ergänzung, aber mein Hauptberuf bleibt doch die Verlegerei.
Dann darf ich noch eine wunderbare Frau zitieren. Ein spannender Familienroman und ein Roman über starke Frauen, ihre Leidenschaften und den Wunsch nach Selbstbestimmung. Durch die genaue, liebevolle Zeichnung sind mir die einzelnen Figuren sehr nahe gekommen und haben mich ein Stück mitgenommen in ihrem Leben. Das hat Senta Berger über den Roman geschrieben von Elisabeth Sandmann, Porträt auf grüner Wandfarbe, im Pieper Verlag erschienen und nächste Woche am 27.07. kommt er heraus. Elisabeth Sandmann hat ihn hier bei uns vorgestellt und es war mir eine große Freude, dass Sie bei mir zu Gast waren. Herzlichen Dank.
Das war es für mich natürlich auch. Vielen, vielen Dank.